Guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid, dass wir miteinander diesen Ostergottesdienst feiern können. Und ich habe die herausfordernde Aufgabe, gegen eure Mägen anzukämpfen. Wir haben eben ausgiebig und lecker gefrühstückt. Und dann kann es schon sein, dass dann auch der Magen ein bisschen viel Energie braucht und man nicht mehr ganz so gut zuhören kann. Deswegen habe ich mir überlegt für diesen Gottesdienst, ich werde in meiner Predigt immer wieder die Worte sagen, der Herr ist auferstanden. Und dann gibt es ja die Rückmeldung von der Gemeinde, er ist wahrhaftig auferstanden. Und wenn ihr diese Worte sagt, dann steht ihr auf dazu. Und dann könnt ihr euch wieder hinsetzen. Und das sollte euren Blutkreislauf ein bisschen in Bewegung halten, damit man eben besser zuhören kann. Genau, also eine kleine Aufgabe, damit wir konzentriert mit dabei bleiben können. Diese Woche war eine besondere Woche. Und zwar hat die Türkei in ihrem letzten Spiel, in dem Playoff-Spiel, sich für die WM qualifiziert. Nach 24 Jahren ist die Türkei nun wieder an den Endspielen im Fußball. Die meisten von euch werden jetzt sagen, na und? Interessiert mich nicht. Was hat das mit mir zu tun? Und jetzt? Genauso können wir antworten, wenn wir sagen, der Herr ist auferstanden. Top, ihr habt es verstanden. Und jetzt? Was hat das mit mir zu tun? Welche Bedeutung hat also die Auferstehung für uns? Und ich habe den Predigttext gewählt aus dem 1. Korintherbrief. Die Korinther, das war eine Gemeinde, die nicht ganz so positiv in Erinnerung bleibt. Viele Punkte haben in der Gemeinde nicht gestimmt. Unter anderem hatten sie auch eine spezielle Überzeugung bezüglich der Auferstehung. Und zwar viele der Christen leugneten die Auferstehung. So argumentiert nun Paulus im 15. Kapitel, und dieses Kapitel geht über einige Verse hinweg, für die leibhafte Auferstehung Jesu Christi. In den Versen 1 bis 11 argumentiert Paulus, dass es so viele Zeugen gibt, die immer noch gefragt werden können. Natürlich damals für die Empfänger vom 1. Korintherbrief, die haben während dieser Zeit gelebt und hätten diese Leute wirklich fragen können, stimmt es oder stimmt es nicht. Aber wir sehen auch geschichtlich gesehen, müssen wir darauf einsteigen und sagen, ja, es ist wirklich das bestbezeugte Ereignis in der Antike, wo wir finden. Es gab mal einen Historiker, den Josh McDowell, er wollte seinen christlichen Kollegen, Arbeitskollegen eben beweisen, dass die Auferstehung einfach nur Fiktion ist und dass es Blödsinn ist, an was die Christen glauben. Und er kommt dann eben zum Schluss und sagt, das ist das bestbezeugte Ereignis in der Antike. Wenn wir an irgendwas glauben in der Antike, dann müssen wir auch an die Auferstehung Jesu Christi glauben. Und er hat sich dann eben auch, er wurde dann vom Atheisten zum Christen, weil er eben davon überzeugt war. In den Versen 12 bis 19, da argumentiert dann Paulus weiter, und da haben wir schon eine kleine Vermutung, wie es in der Gemeinde ausgesehen haben könnte. Und zwar gab es wahrscheinlich zwei Gruppen. Die eine, die gelehrt hat, dass eben Jesus Christus nicht auferstanden sei. Und Paulus sagt ja, wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, dann ist unsere Botschaft inhaltslos. Dann ist auch der Glaube inhaltslos. Und die zweite Gruppe, die war einfach davon überzeugt, dass Jesus eben vorher kommt, bevor alle Christen quasi gestorben sind. Und die Christen, die gestorben sind, die haben halt ein Problem, die sind zu früh gestorben. Paulus argumentiert also für die leibhafte Auferstehung und er sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube inhaltslos Deswegen halten wir an der Auferstehung Jesu Christi fest. Und dann kommen wir zum Predigtabschnitt ab Vers 20 bis 34. Und ich möchte mal die ersten Verse einfach vorlesen. Nun ist Christus aber von den Toten auferweckt worden, und zwar als der Erste der Entschlafenen. Weil durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch die Auferstehung vom Tod durch einen Menschen. Denn wie durch die Verbindung mit Adam alle sterben, so werden durch die Verbindung mit Christus alle lebendig gemacht werden. Der Herr ist auferstanden. Und das schenkt uns eine reale Hoffnung. Es gibt viele Ereignisse in der Geschichte und viele Entdeckungen, die weltbewegend waren, die bedeutend waren für die ganze Welt. Und laut Google sind die bedeutendsten Erfindungen zum Beispiel das Rad. Das Rad, das dann eben dazu diente, dass man sich weiter fortbewegen konnte. Kriegsmaterial wurde erstellt, Streitwagen im Krieg oder eben auch zum Transport von schweren Gütern. Oder der Buchdruck, wo erstmal wirklich in großen Stückzahlen Wissen weitergegeben werden konnte. Solche Entwicklungen änderten alles. Es gab nicht nur die positiven Entwicklungen, sondern auch die schlechten Entdeckungen, wie zum Beispiel Atombombe. Dinge, die eine große Bedeutung für die Menschheit hat. In diesen zwei Versen kommen wir an zwei weltbewegende Ereignisse, die noch viel größer sind als all das, was Google eben vorschlägt. Durch einen kam der Tod, durch einen kam die Auferstehung. Und es werden zwei Personen genannt, der Adam und Jesus Christus. Und wir sehen in diesem Text, beide müssen real existierende Personen gewesen sein, sonst funktioniert das Argument des Paulus nicht. Wenn einer oder beide nur eine Sage sind, dann können wir uns nicht darauf berufen. Zwei Personen, die eine so große Auswirkung auf die Menschheit haben. Adam brachte den Tod. Und damit schließt Paulus an die Lehre aus dem Alten Testament, durch einen Menschen kam der Tod. Oder waren es doch zwei? Wenn wir im Alten Testament lesen, dann waren doch da zwei Menschen, Adam und Eva. Aber genauso sehen wir, dass eben in diesem Bericht einer die Verantwortung trägt für die Menschheit. Die Strafe an dem Mann traf die ganze Menschheit. Paulus nimmt also dieses historische Ereignis und zeigt auf, durch Adams Tat kam der Tod ins Leben der Menschen. Adam hat also die größte und die negativste Auswirkung auf die Menschheit. Denn egal wie schlimm die Atombombe ist, egal wie schlimm Gifte sind oder Krankheiten sind, nur durch Adam fand all diese Schreckliche in unser Leben. Und dann steht dem entgegen, durch einen kam die Auferstehung. Durch einen Menschen kam die Auferstehung und damit die Hoffnung. Die Hoffnung, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Paulus schreibt zum Beispiel auch den Thessalonichern, die betrübt waren, dass einige gestorben sind, dass wir Christen durch die Auferstehung eine Auferstehungshoffnung haben. Der Herr ist auferstanden. Amen. Die Gewissheit der Auferstehung schenkt uns Hoffnung. Denn der Tod ist nicht das Ende, sondern durch Jesu Auferstehung haben wir eine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Die Tatsache der Auferstehung schenkt allen Gläubigen eine Hoffnung über den Tod hinaus. Wir haben diese Woche, hatten wir im Dorf eine Beerdigung von Horst Fuhrmann. Einige kennen ihn aus der Gemeinde. ohne Jesus Christus wäre die Beerdigung hoffnungslos. Ja, für einige ist der Tod eine Erlösung. Aber in der Regel ist es einfach nur brutal. Weil mit dem Tod alles endet. Wer kann sich noch erinnern, wer das hier gelebt hat, drei Generationen vor uns? Was diese Menschen bewegt haben, was diese Menschen gesagt haben. Spätestens unsere Enkel oder die Enkel der Enkel werden sich nicht mehr an uns erinnern. Die Tatsache der Auferstehung schenkt uns die Hoffnung, die wahre Hoffnung, denn das Grab ist nicht das Ende. Die Tatsache der Auferstehung zeigt uns auch die erhöhte Stellung Jesu Christi. Wer wird auferstehen? Paulus zielt hier auf die Gläubigen ab. Er schreibt diesen Brief an Gläubige in Korinth. Und im Kontext sehen wir, dass er dafür argumentiert, dass Jesus Christus auferstanden ist und somit auch jeder, der an Jesus Christus glaubt, auferstehen wird. In Adam sterben alle, in Christus werden alle auferweckt. Was hier die neue evangelistische Übersetzung schon sehr deutlich übersetzt, ist eigentlich, wenn man es wortwörtlich übersetzt, eben nicht ganz so klar, was Paulus damit meint. Meint er nun, dass alle in Adam sterben und weil Jesus Christus auferstanden ist, alle auferstehen? Oder meint er nur die Christen? Die neue evangelistische Übersetzung schreibt hier, die in Verbindung mit Christus stehen, die werden auferstehen. Das heißt, alle sind mit Adam verbunden, weil sie Nachkommen Adams sind. Deswegen stirbt jeder Mensch. Aber nur diejenigen werden auferstehen, die in Christus verbunden sind. Wir wissen natürlich von der Bibel her, es gibt eine Auferstehung aller Menschen. Und davon lesen wir dann auch in den Versen 23 bis 24, und zwar, dass auch der Rest auferstehen wird. Und so lesen wir in den Versen 23 bis 24 eine bedeutende Reihenfolge, nämlich diese Reihenfolge stellt fest, wer den höchsten Rang hat, und den niedrigsten Rang. Er ist auferstanden, er hat die bedeutungsvollste Stellung, er ist der Erhabene, er hat den Ehrenplatz. Aber dann werden alle diejenigen auferstehen, die in Christus sind. Zeitlich bei der Wiederkunft Jesu Christi. Danach kommt das Ende, dann wird auch der Rest auferstehen. So wie wir lesen in Hebräer 9, 27, den Menschen ist bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Jeder kommt ins Gericht, egal ob du an Gott glaubst oder nicht. Alle werden auferweckt. Einige zur Herrlichkeit und einige zum Gericht. Was aber Paulus hier nicht weiter beschreibt. Der Herr ist auferstanden. Er ist auferstanden zur Macht. Und das lesen wir in den Versen 24 bis 28. In diesen Versen beschreibt Paulus die Herrschaft Gottes. Und wenn wir diesen Abschnitt lesen, dann begegnen uns eigentlich zwei Schwierigkeiten. Einerseits, die Herrschaft Jesu, die kommt doch erst noch. Und andererseits die Schwierigkeit, Jesus wird doch in Ewigkeit regieren. Wir beten ja, dein Reich komme. Und wir lesen in der Offenbarung 11, er wird herrschen in Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber in dem Abschnitt wird deutlich, Jesus herrscht schon jetzt. Er ist der aktuelle Herrscher. Und in Vers 25 lesen wir, das Wort soll, also das soll ist nicht zukünftig zu verstehen, sondern dass es eben unabdingbar ist. Er muss herrschen. Und seine Herrschaft hat 4 Ziele, nämlich Feinde zu besiegen. Die Herrschaften, die alle Gewalt haben und alle Macht haben. Es ist damit gemeint, die alle antigöttlichen autoritären Systeme, ob das nun sichtbare sind oder unsichtbare. Und als letzter Feind steht der Tod. Wir haben bereits gehört, Jesus Christus hat eigentlich den Tod bereits besiegt. Der Sieg über den Tod steht fest, aber muss noch vernichtet werden. Er hat immer noch Macht über uns Menschen. Und so regiert Jesus Christus, bis diese 4 Feinde besiegt sind. Und dann hat seine Herrschaft ein Ende. Das war mir, ehrlich gesagt, nie so bewusst. Aber in dem Text lesen wir in Vers 25, er herrscht, bis alles unterworfen ist. Vers 27, wenn alles unterworfen ist, wird auch der Sohn sich unterwerfen. Und Vers 24, wenn er das Reich Gott dem Vater übergibt. Das heißt, Jesus Christus herrscht, bis Gott der Herr, der Vater herrscht. Er übergibt es dem Vater. Vielleicht ein Bild, das euch weiterhilft. Der Vater und der Sohn sind eins. Aber bei der Menschwerdung wird nur der Sohn Mensch. Am Kreuz von Golgatha stirbt nur der Sohn. Obwohl der Sohn und der Vater eins sind. Nun steht Jesus Christus vom Grab auf und geht wieder zum Vater. Aber scheinbar scheint sein Auftrag noch nicht vollendet zu sein. Es ist wie wenn du mit der Bahn von Frankfurt in Richtung Herborn fährst, dann steigst du in den Zug ein und du kommst in Gießen an und auf einmal wird der Zug getrennt. Ein Teil fährt nach Marburg, der andere nach Siegen. Aus einem Zug werden 2 Züge mit 2 unterschiedlichen Zielen. Haben sie das Ziel erreicht, kehren sie um und vereinen sich wieder in Gießen. Der Vater und der Sohn sind eins. Die Trennung durch die Menschwerdung und die Trennung am Kreuz, Jesu Auftrag ist noch nicht erfüllt. Er soll alles unterwerfen. Und dann werden beide wieder eins werden. Und dann heißt es, damit Gott alles in allem sei. Das Ziel ist also die uneingeschränkte, allumfassende Herrschaft Gottes. Das heißt, Gott der Vater und Gott der Sohn werden gemeinsam in Ewigkeit herrschen. Vers 28 ist der Abschlussvers des Abschnittes 20 bis 28. Und hier begegnen wir der Antwort auf die Leugnung der Auferstehung. Wer bestreitet, dass die Toten leiblich auferstehen und wer damit bestreitet, dass Jesus der Messias leiblich von den Toten auferweckt wurde, der verneint die Herrschaft Jesu Christi über alle Mächte. Der verneint die Macht Christi über den Tod. Und der verneint letztendlich die Souveränität und das Gottsein Gottes. Er vermeint somit die Herrschaft Gottes heute bis in alle Ewigkeit. Dann kommen wir zum Vers 29, wo die Bedeutung sehr umstritten ist oder die Auslegung davon. Wenn du Interesse hast, was dieser Vers genau bedeuten könnte, dann kannst du dich bei mir melden. Ich habe mal so ein A4-Blatt erstellt, wo verschiedene Auslegungen zu diesem Vers abgedruckt sind. Was aber nicht umstritten ist, also es geht um die Todestaufe, was damit genau gemeint ist. Die NEU übersetzt das hier in dem Sinn, dass es hier um den Märtyrertod geht, aber das ist vom Text her nicht ganz klar. Was aber unumstritten ist, dass hier Paulus sich darauf bezieht, dass eine Taufpraxis, die bei den Korinthern bekannt war, gemacht wurde. Worauf sie sich beziehen. Und er argumentiert, ja, wenn ihr euch taufen lasst, wieso macht ihr das, wenn ihr sowieso in Ewigkeit sterbt? Der Herr ist auferstanden. Deswegen nehme ich, Paulus, alle Mühsal in Kauf und verkündige den Auferstandenen. Ein historisches Argument für die wirkliche Auferstehung Jesu Christi sind die Jünger Jesu Christi. Wir erleben die Jünger bei der Verhaftung, bei der Kreuzigung als Angsthasen. Die Römer, oder nee, das waren nicht die Römer, sondern es waren die Soldaten des Hohenpriesters, kommen in den Garten Gethsemane, verhaften Jesu Christi und die Jünger rennen in die Nacht davon. Ja, Petrus, der geschworen hat, ich werde dich sicher nie verleugnen, er kriegt Angst von der Dienerin und verleugnet seinen Herrn. Ein Haufen voller Furcht erfüllten Jünger. Und dann kommt Pfingsten ein paar Tage später und es sind furchtlose Jünger. Sie haben keine Angst mehr vor einer Konsequenz, Jesus Christus zu predigen. Sie haben keine Angst vor Leid. Sie haben keine Angst vor Tod. Und genau das ist das Argument, was Paulus hier benutzt. Wir, die Apostel, stehen doch mit unserem Zeugnis, mit dem, was wir uns auflasten, als Argument, dass Jesus Christus wirklich auferstanden ist. Wäre Jesus Christus nicht auferstanden, dann würden wir doch nicht so viel Leid auf uns nehmen. Für eine Lüge würden die Jünger, die Apostel, doch nicht ins Grab gehen. Und eigentlich könnten wir hier die ganze Kirchengeschichte aufzählen von Männern und Frauen, die in der Kirchengeschichte viel aufgegeben haben, um Jesus Christus nachzugehen. Wir gehen ja aktuell in der Morgen-GBS die Kirchengeschichte durch. Herzliche Einladung dazu. Wir begegnen Männern und Frauen, die ihr Leben geändert haben, weil sie Jesus Christus wahrhaftig begegnet sind. Weil sie daran glauben, dass er wahrhaftig auferstanden ist. Paulus schließt also das Leiden der Apostel als Argument für die Auferstehung auf. Und so schließt er dann in Vers 32, wenn Tote nicht auferweckt werden, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir sowieso tot. Er nimmt ein Zitat aus Jesaja 22, als Jerusalem von den Assyrischen her belagert wurde. Anstelle, dass sich die Israeliten damals zu Gott bekehrten, sagten sie, es ist sowieso hoffnungslos, genießen wir noch diesen Tag, bevor wir sterben. Bei den Römern gab es den Ausdruck Carpe diem, sein eigenes Glück in die Hand zu nehmen, die Chance, das jetzt zu erkennen, das Beste aus jedem Tag zu nehmen, den Augenblick zu genießen. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist das wirklich das Beste, was man tun kann. Geh, iss und trink, genieß das Leben. Aber der Herr ist auferstanden. Deswegen lebe auch du für Gott. Und so kommt dann in dem Abschluss von diesem Unterkapitel zu der Ausführung, lebe für Gott. Paulus sagt, irrt euch nicht. Wenn du, der du Christ bist, glaubst, dass dein Verhalten heute keinen Einfluss auf die Ewigkeit hat, dann irrst du dich. Wir erinnern uns an den ersten Korintherbrief, was Paulus alles den Korinthern geschrieben haben, was alles für Katastrophenzustände dort vorherrschen. Inzucht, Unzucht. Ja, man klagt sich gegenseitig an. Die korinthischen Christen lebten ganz nach dem Maßstab: Lass uns essen und trinken. Lass uns hier und heute Spaß haben. Und Paulus warnt davor: Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Es ist das wahrscheinlich einzige außerbiblische Zitat, das wir hier finden, wo Paulus sich auf eine Komödie der damaligen Zeit bezieht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Wenn Christen meinen, die Lebensweise der Welt annehmen zu müssen, dann ist das eine Gefahr. Eine Gefahr, selbst im Glauben Schiffbruch zu erleiden, denn Freude und Spaß werden auf einmal zum Zentrum des Lebens und Christus wird unwichtig. Und die zweite Gefahr ist, dass sich dieses Verhalten auf die ganze Gemeinde abfärbt. Somit schließt Paulus mit zwei Imperativen. Und diese beiden Imperative zeigen, also Imperativ-Befehlsform, dass die Auferstehungslehre ein entscheidendes Argument ist, Korrektur für Fehlverhalten der Korinther ernst zu nehmen. Wir können sagen, dass das Argument der Auferstehung ist das Argument, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Denn heute ist dieses Argument genauso wichtig wie damals. In der liberalen Universitätstheologie ist die Wiederkunft Christi irrelevant geworden. Deswegen legen sie einen anderen Schwerpunkt, als im Auftrag, dem Auftrag Christi nachzukommen. Aber Paulus zeigt, die Tatsache der Auferstehung mahnt zu einem gottesfürchtigen Leben. Wir sollen nüchtern sein und richtig leben. Paulus fordert dazu auf, sachlich und emotionslos besonnen zu handeln und gerecht zu leben. Wir sollen nicht sündigen. Sünde stand wahrscheinlich bei den Korinthern in Verbindung mit den Zweifeln der Auferstehung Jesu Christi. Deswegen herrschte Inzucht, deswegen herrschte Unzucht, deswegen herrschte gegenseitige Anklage vor Gericht. Was heißt es nun für dich und mich? John Piper, ein amerikanischer Theologe, schreibt in einem Buch, das heißt, dein Leben ist einmalig, vergeude es nicht. Und er schreibt in seinem Buch von der amerikanischen Tragödie. Er stellt zwei verschiedene Beispiele dar. Ein Beispiel sind zwei 80-jährige Missionarinnen, beide engagierte Christinnen, die Ruby, jetzt bin ich nicht so gewandt im Englischen, Eliason und Laura Edwards. Sie dienten gemeinsam in Kamerun. Sie dienten gemeinsam im Kamerun und verkündigten den Menschen die frohe Botschaft. Aber ihre Aufgabe war gleichzeitig, die Menschen medizinisch zu versorgen. Eine der beiden war Ärztin und so brachten sie die medizinische Versorgung ins Land und brachten Bildung ins Land. Und mit 80 Jahren geschah das Unfassbare. Die Bremsen ihres Autos versagten, Autounfall, beide tot. Was für eine Tragödie. Und John Piper fordert in dem Buch heraus und sagt, das ist keine Tragödie, das ist wunderbar. Die beiden haben das Leben nicht vergeudet. Demgegenüber stellt er ein Beispiel dar, wovon er gelesen hat in einem Bericht. Und ich lese vor, vor 5 Jahren schied ein Ehepaar aus dem Nordosten der USA frühzeitig aus dem Arbeitsleben aus. Er war 59 und sie 51 Jahre alt. Heute leben sie in Punta Gorda in Florida, wo sie mit ihrer 9 Meter langen Yacht in See stechen, Softball spielen und Muscheln sammeln. Jetzt mal ehrlich, wer von euch träumt nicht davon? Und dann schreibt er weiter, stellen Sie sich vor, wie die beiden einst im Gericht vor Christus stehen werden und sagen, siehe Herr, hier sind meine Muscheln. Das ist eine Tragödie. Wir leben in einer Zeit, wo Milliarden von Euros investiert werden, um uns zu zeigen, dass genau das der Sinn des Lebens ist. Aber Paulus sagt, der Herr ist auferstanden. Deswegen hör nicht auf sie. Leb dein Leben im Bewusstsein der Auferstehung. Paulus sagt nicht, ihr Korinther, lebt wie die Welt um euch. Sondern er sagt, wenn ihr so lebt wie die Welt um euch, dann seid ihr diejenigen, die Gott nicht kennen. Die Auferstehung ist real. Deswegen glaubt daran und lebt nach den Maßstäben des Auferstandenen. Wir haben heute Morgen gesehen, wenn wir die Auferstehung leugnen, dann leugnen wir Gott selbst. Wenn wir die Auferstehung leugnen, dann werden all die Taten der Apostel, der Christen in der Kirchengeschichte sinnlos. Wenn die Auferstehung real ist, dann leb dein Leben dementsprechend. Ich möchte schließen mit Gebet. Ja, Jesus Christus, du bist auferstanden. Du warst tot und am dritten Tag bist du auferstanden. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, dass dies eine Realität ist, ein Fakt in der Geschichte. Ja, wir danken dir, dass du so viele Zeugnisse uns gibst, dass wir wirklich bewusst sein dürfen, das ist nicht eine Traumvorstellung, sondern es ist Fakt, dass das passiert ist. Ja, aber Herr, wie oft vergessen wir das in unserem Alltag? Wie oft leben wir auf das Diesseits bezogen und denken nicht an das Jenseits? Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du unseren Geist prägst, dass du in uns wirkst, ja, dass wir unser Leben wirklich auf die Ewigkeit auslegen dürfen und dich mit unserem Leben verherrlichen. Amen.